Herzlich willkommen zu What's Next Rethinking Architecture. Ich bin Therese, euer Host, und für die heutige Sendung habe ich zwei ganz tolle Gäste, Christina und Julian von Fahrland, ein junges, ganz junges Architekturbüro aus Berlin. Ich freue mich sehr, dass Sie sich Zeit genommen haben und los geht's. Hallo Christina, Julian, ich freue mich sehr, dass ihr euch Zeit genommen habt. Wie geht's euch?
Uns geht's ganz gut, leicht verkatert so von den ersten Restaurantöffnungen hier in Berlin, aber sonst bestens hier am Wochenende.
Da fühle ich mich ja geehrt, dass ihr euch trotzdem Zeit genommen habt, obwohl es dann...
Ja, gerne, vielen Dank für die Einladung auch nochmal an dich. Wir haben uns sehr gefreut.
Ihr seid Fahrland, oder wie wird's ausgesprochen? Fahrland?
Nee, also wir sprechen es Fahrland aus. Mhm. Es ist aber auch international, funktioniert es, glaube ich, auch gut.
Ja.
Weil wir nennen es Fahrland.
Okay, dann stellt euch doch mal kurz vor, wer seid ihr denn? Wer ist Fahrland?
Wir sind Christina und Julian. Wir haben uns 2020 gegründet. Also wir haben uns in einem großen Büro kennengelernt und sind also auch privat ein Paar. Haben aber ein bisschen zuerst für unsere eigenen Büros gestartet und versucht, einzeln selbstständig zu sein, weil wir wirklich großen Respekt auch davor hatten, das Ganze so als Paar auch noch in die Selbstständigkeit zu starten und Büro zu sein und das alles zusammen, und haben dann aber relativ schnell gemerkt, dass es einfach auch Sinn macht, das Ganze zusammenzuschließen, und haben da einfach gemerkt, es gibt viele Synergien und vieles, was man dann auch an dem anderen lernen und schätzen kann, und so wurde Fahrland letztes Jahr gegründet und gestartet.
Sehr schön, also eine richtige Love Story. Da habe ich ja immer Respekt vor, wenn man sich wirklich 24/7 quasi sieht.
Ja, wir auch.
Und dann muss man auch noch gute Laune haben, und dann sitzt man noch am Armbrutztisch zusammen.
Ja, zum Glück muss man nicht immer gute Laune haben.
Man kann sich auch mal anschreien, ja.
Man kann sich anschreien, das gehört auch dazu, dass man mal unterschiedlicher Meinung ist. Und natürlich, wie man es kennt aus allen anderen Beziehungen auch, ist nicht immer alles fröhlich Sonnenschein. Mhm. Und das macht es aber auch aus, wenn man nach all dem wieder zusammenfindet und sagt eigentlich, dass das, was man zusammen hat, doch das Schönste ist, im Privaten wie im Beruflichen. Und das wissen wir sehr zu schätzen.
Ach, schön gesagt. Normalerweise, ihr kommt aus Berlin, noch kurz gesagt, ne?
Wir sind in Berlin ansässig, jetzt seit mehreren Jahren. Wir dürfen uns aber jetzt nicht als waschechte Berliner bezeichnen, weil wir hier nicht geboren sind. Mhm. Aber sind jetzt schon seit über einem Jahrzehnt auch in der Stadt.
Oh ja, dann seid ihr ja fast.
Ja. Auf dem Weg.
Auf dem Weg. Also normalerweise starten wir das Interview immer mit so kleinen Warm-up-Fragen. Haben jetzt nicht wirklich was mit Architektur zu tun, nur so einen kleinen Einblick zu bekommen, mit wem wir denn hier gerade ein Interview führen. Und die erste Frage wäre: Liebstes Getränk? Alkoholisch, nicht alkoholisch?
Ja, ich muss da ein bisschen meine Heimat verteidigen, deshalb hier immer gerne ein Riesling zu Hause und im Glas. Ich komme aus der Südpfalz, und da gibt es eigentlich nichts anderes. Da gibt es auch wenig Nicht-Alkoholisches generell.
Ja, ich schließe mich da an. Alkoholisches Getränk, würde ich ganz klar sagen, ist der Pisco Sour bei mir. Oh. Trinke ich sehr gerne. Ansonsten natürlich tagsüber viel Wasser.
Klar. Immer viel Wasser.
Wichtig, ganz
und
wichtig.
Viel Kaffee, wenn die Nacht wieder kurz war. Ja,
dann, wenn ihr eine Fähigkeit über Nacht entwickeln könntet, egal was, welche Fähigkeit würdet ihr euch wünschen?
Eine Fähigkeit über Nacht, ich würde das Zeitreisen wählen.
Gut.
Das finde ich sensationell, wenn ich mir vorstelle, ich wüsste gar nicht, wo ich hin zuerst reisen würde, aber so zurück in die Zukunft mäßig, so ein paar Wetten abschließen, so ein paar Kriege verhindern und mir sonst noch Sachen anschauen, das fände ich sensationell. Also würde ich in die Zeit reisen.
Ja, sehr gute Antwort. Und du, Christina?
Ja, ich finde es auch spannend. Ich finde auch so Zeit zurückdrehen oder vordrehen, auch anhalten mal ganz gerne in einem schönen Moment, das fände ich auch spannend. Aber damit zu spielen und vielleicht auch mal einen Tag ein paar Stunden länger zu machen, das würde ich mir sehr, sehr oft wünschen. Ja. In unserem Alltag.
Was ist euer liebstes Hobby neben der Architektur? Bleibt überhaupt noch Zeit? Bleibt noch Zeit für Hobbys?
Genau, so die klassische Frage, wo Architekten immer ganz tief Luft holen und stöhnen müssen und sich dann irgendwie anfangen zu erklären.
Naja, ich glaube, wir nehmen uns ganz gerne Zeit, am Wochenende dann mal zu kochen, ausgiebig und zu essen generell und ja auch mal so die Dinge Revue passieren zu lassen. Und das ist, glaube ich, schon noch ein Hobby, das wir haben und uns da so ein bisschen kreativ auszutoben. In der Küche. Nein, aber das ist eigentlich immer total schön und auch mit Freunden und so eine Leidenschaft, die wir, glaube ich, pflegen.
Ich mache gerne alles mit Geschwindigkeit. Mhm. Ob es nun, man darf nicht sagen, Autofahren ist, Radfahren ist, Motorboot fahren. Nein, ich bin ich mache alles gerne schnell, wenn es jetzt dann auch um so Techniksachen geht und habe da große Freude dran.
Mhm. Sehr gut. Die Antwort hatte ich noch nie.
Ja.
Sehr schön. Ja, dann fangen wir mal an. Ihr seid ein junges Büro. Und wieso habt ihr euch selbstständig gemacht? Was hat euch im Angestelltenverhältnis jetzt vielleicht nicht so gepasst? Warum selbstständig in der heutigen Zeit?
Ich glaube, das ist ein Wunsch, den ja viele Architekten haben, dass man so sein eigener Chef ist und die Sachen jetzt vermeintlich mal so machen kann, wie man das selber möchte. Das ist natürlich erstmal vordergründig so. Wenn man so ein bisschen in dem Bereich unterwegs ist, weiß man, was es alles für Rahmenbedingungen gibt, die es auch dann erschweren. Grundsätzlich ist aber schon dieser Wunsch auch da gewesen bei uns, ja auch gar nicht zusammen, wie Christina eben sagte, sondern erstmal so für uns getrennt, das schon auszuprobieren, weil das auch für uns beide, glaube ich, so ein Ideal war, so von dem eigenen Arbeiten auch so, ist ja auch eine andere Form noch von selbstbestimmtem Arbeiten als Angestellter. Arbeiten zu müssen, können, dürfen, so. Ich will das gar nicht bewerten jetzt. Hab ja auch selber lange als Angestellter gearbeitet. Genau, aber das war so, denke ich mal, ein Motiv. Und das andere ist aber auch, dass man sich das zutraut oder dass wir es uns zutrauen. Und vielleicht, also jetzt aus meiner Sicht vielleicht auch noch so ein Punkt, weil es halt auch ging, ne? Also es ist ja dann auch die Frage, wie startet man denn so?
Oder, genau, wie habt ihr gestartet? Wo habt ihr den ersten Kunden herbekommen, den ersten Auftrag? Ein Wettbewerb oder privat irgendwas?
Ein ganz kleiner Wettbewerb, der so im weiteren Sinne auch mit der Tankstelle zusammenspielt. Das kann Julian wahrscheinlich gleich nochmal erläutern. Aber es war tatsächlich eine Überzeugungsarbeit, die wir auch, glaube ich, durch dieses, gerade dass man da jung dabei ist, dass man aus absoluter Überzeugung, Leidenschaft und ja dem Willen zur Selbstständigkeit da dabei ist, das hören wir auch total oft, dass das einfach viele überzeugt hat am Anfang und wir haben vornehmlich private Bauherren im Moment noch und ja, die finden es einfach total schön, auch mal ein junges Büro zu haben, wo die wissen, die nehmen sich jedem Detail an, die sind noch total motiviert und die haben so eine große Leidenschaft für ihr Projekt und das darf man, glaube ich, nicht unterschätzen, aber das bringt man so rüber und ich finde, es geht oft verloren, wenn man lang angestellt ist. Ich war, glaube ich, auch immer ein ganz, ganz schlechter Angestellter. Weil ich merke, ja, man hat ein bisschen so immer mit der Motivation, dann wird die immer weniger mit der Zeit, weil man dann doch nur einen gewissen Teil bearbeitet. Und das finde ich viel schöner, im eigenen Büro das komplett rausnehmen zu können.
Mhm. Ja, kann ich nachvollziehen. Und wenn ihr habt jetzt einen Wettbewerb oder eine Aufgabe, ein Projekt, wie startet ihr? Wie fangt ihr an? Leeres Blatt Papier? Müsst ihr in die Natur gehen, spazieren gehen und erstmal drüber nachdenken, Modell bauen? Wie startet ihr?
Wir starten eigentlich, indem wir das Gespräch suchen miteinander. Also indem wir uns ja irgendwie, man fängt ja an, man schaut sich ja meistens einen Ort an, meistens ja physisch. Und dann hat man so seine ersten Eindrücke, die tauschen wir aus. Und dann fangen wir relativ schnell an. Es kommt sehr auf die Aufgabe drauf an, das können wir so gar nicht pauschal sagen, aber bei uns steht eigentlich immer am Anfang so eine starke Idee in Form von einem Raumeindruck und einem Bild. Also wir versuchen eigentlich immer für die Aufgabe ganz am Anfang uns, also ein Bild zu finden. Das kann eine Analogie sein, das kann aber auch schon so wie so ein Konzept sein, also ein Rendering oder irgendwie eine Modellecke oder irgendwas, was uns daran interessiert, mit dem wir quasi starten.
Habt ihr vielleicht ein Beispiel, an dem ihr mir euer Vorgehen erklären könnt? Also wenn ich im Internet nach euch suche, kommt sofort Baumeister Tankstelle in Tempelhof. Hat der Baumeister euch angefragt oder?
Nee, der Baumeister hat es nicht. Also du meinst der Baumeister das Magazin oder der Baumeister?
Nein, der Baumeister das Magazin.
Nee, der hat es nicht angefragt. Also die Geschichte ist, da muss man jetzt vielleicht ein bisschen ausholen. Das ist das Projekt, von dem Christina gerade erzählt hat. Das ist, da konnten wir uns, also es ist ein privater Bauherr, der hat, kannte aber keinen Architekten, hat ein paar Architekten ausgewählt und hat die quasi gegeneinander antreten lassen und hat die beste Idee entscheiden lassen. So ganz klassische Wettbewerbsaufgabe. Und bei dieser Aufgabe haben wir, da geht es drum, das ist eine Familie hier in Berlin, Süden Berlins, Tempelhof, in dritter Generation handeln die mit Brennstoffen. Die haben nach dem Krieg mit einem blinden Pferd und einer Kohlenkutsche gestartet. Der Juniorchef, der jetzt verantwortlich ist für das Gedeihen der Firma, führt das sehr, sehr gut und natürlich ist nicht mehr der Hauptenergieträger Kohle, aber eben auch nicht nur Holz, sondern auch sehr, sehr viel Öl natürlich. Und in dieser Straße gab es eine Tankstelle einer großen Raffineriekette und eines Tages hatte der Juniorchef hat festgestellt, diese Tankstelle wird geschlossen, aus, weiß ich nicht, Gründen kannte er nicht. Und seine Idee war dann sofort an einem sonnigen Montag, dann bauen wir doch selber eine Tankstelle. Gemacht, getan. Und das war so die Idee für diesen Wettbewerb. Und das führt aber dann dazu auf diesem Gelände, das ist ein ganz klassisches Gewerbegebiet, alles sehr, sehr vollgebaut, 100% Versiedlung, dass die Frage war, wo kann denn die Tankstelle stehen? Und die kann natürlich nur an der Straße stehen. An der Stelle stand aber das altehrwürdige Bestandsgebäude, in dem wiederum die Verwaltung sitzt. So, und dann war natürlich der Schluss sehr kurz, dass die Verwaltung weg muss. Und weil das Grundstück so bebaut ist, war dann die Idee, dass man eigentlich einen Neubau in eine bestehende Lagerhalle implementiert. Und das war die Aufgabe eigentlich auch für diesen kleinen Wettbewerb, in dem wir uns durchsetzen konnten. Und diese Tankstelle ist eigentlich so so ein Projekt, so ein Mittel zum Zweck. Also wir hatten gar nicht vor, diese Tankstelle zu entwickeln, aber das wurde uns so zugetragen, beziehungsweise auch da muss man vielleicht ehrlicherweise sagen, da haben wir für gekämpft, weil eigentlich hieß es ganz am Anfang, ja, dann machen wir diese Tankstelle, reißen den Bestand weg und holen uns da so einen Baukasten von irgendeiner Tankstellenbude auf dem Katalog. Ja. Und da haben wir uns dann eingesetzt dafür, dass wir die gestalten durften. Genau, und diese Geschichte zum Baumeister ist halt dann, ist ein Wettbewerb, eine Auslobung gewesen, wo man seine Arbeit einreichen durfte. Und das haben wir zum Anlass genommen und die haben das dann erfreulicherweise publiziert.
Genau. Das ist vielleicht auch so ein Punkt, wie startet man in die Selbstständigkeit? Ich glaube, man kann sich manche Projekte auch tatsächlich selbst suchen und wie so selbst entwickeln, indem man sagt, hey Leute, vielleicht habt ihr da Lust, was nicht aus dem Katalog zu nehmen oder eine kleine Skizze vorab schickt. Also ich glaube, gerade als Jugendbüro muss man da so ein bisschen offensiv und mit Eigeninitiative rangehen. Also wie gesagt, die Tankstelle sähe sonst bestimmt anders aus, auch heute.
Die sähe sonst anders aus, ja.
Aber das ist ein guter Punkt. Also weil ich bin im Angestelltenverhältnis und ich frage mich immer, wie soll man das zeitlich hinkriegen? Also weil man da so eingespannt ist und dann nach Hause geht irgendwann und dann sich trotzdem noch weiterhin Gedanken macht über dieses Projekt, was man dann im Büro bearbeitet, dass ich gar nicht wüsste, wo ich jetzt anfangen sollte.
Ja, das ist ja auch ein Problem, was wir auch gut kennen. Also dadurch, dass wir lange auch genau für jemanden anders dann auch gearbeitet haben. Also ich kann das total gut nachvollziehen, so wie du es beschreibst.
Es wird halt so ein bisschen crazy. Man muss dann, ich war teilweise in Mittagspausen bei Besprechungen für andere Projekte. Also was natürlich auch nicht so korrekt ist, aber ja, man muss es irgendwie geschaukelt bekommen, versuchen irgendwie zu reduzieren und irgendwann diesen Absprung schaffen. Und für mich war das dann der Punkt, als ich eine Stelle hatte an der Uni, in der BTU Cottbus, wo ich wissenschaftliche Mitarbeiterin bin und das dann natürlich viel besser vereinbar war. Es ist einfach dann auch unterstützt worden vom Lehrstuhl und Lehre und Praxis ist eben auch echt toll. Und so ein ganz klassischer Weg, glaube ich, in die Selbstständigkeit.
In welchem Lehrstuhl bist du?
Das ist Städtebauen entwerfen.
Mhm. Genau. Okay.
Das, kann ich jedem empfehlen. Das macht total Spaß. Man ist da nah an dem, was passiert. Es sind nah am Diskurs und man kann nebenbei wirklich noch ganz gut die ersten Projekte starten. Es geht auch nicht unbegrenzt, aber es ist ein guter Weg.
Guter Punkt. Jetzt nochmal ganz kurz zurück zu eurem Entwurf. Ja. Was muss der denn können? Also wenn ihr jetzt die Tankstelle anseht, jetzt als Beispiel, was kann euer Entwurf oder alles, was ihr entwickelt, was muss er hinterher können in euren Augen, dass ihr sagt, das ist richtig gut geworden?
Also ich denke, wenn wir über einen Entwurf nachdenken, dann muss der natürlich erstmal ganz grundlegend dieser Aufgabe, die gestellt ist, gerecht werden. Wir denken aber auch, dass es auf eine Art auch noch weiter hinausgehen muss. Also im Idealfall kann der Entwurf, bietet dem Bauherrn was, was er gar nicht wusste, was ihm fehlt. Oder so einen Mehrwert quasi schafft, von dem der Bauherr gar nicht wusste, dass er dem gebrauchen kann. Mhm. Und also das ist, denke ich mal, jetzt eher so das Raumprogramm. Das ist ja auch bei jedem Wettbewerb so, dass man natürlich, wenn man das nicht erfüllt, auch gleich rausfällt. Bei einem privaten Bauherrn kann man noch mal mehr reden oder auch diskutieren. Und dann denke ich aber auch, muss unser Entwurf im Kern auch jemanden berühren. Also das ist uns ganz wichtig. Das ist auch immer so ein spannender Moment, wenn man wieder ein neues Konzept entwickelt und es zeigt. Dann ist uns wichtig, dass es auf eine Art den Bauherrn berührt und dass der auch dadurch angesprochen ist. Und das versuchen wir halt auch mit den Bildern, quasi dem Bauherrn eine Vision zeigen zu können, die ihn halt anspricht. Und das ist tatsächlich, glaube ich, ein Punkt, der ist uns wichtig. Und gleichzeitig denke ich mal vielleicht noch so ein Punkt, der uns wichtig ist, dass der Entwurf so robust sein muss, dass der eigentlich alle Stürme der Planung und der Ausführung und dann sogar auch noch zum Schluss die Möblierung und die Nutzung durch den Bauherrn und Nutzer irgendwie aushält. Und wenn man das noch so denken kann, dass das gelingt, dann sind wir glücklich.
Ja, okay. Es gab so einen ganz schönen Moment jetzt gerade. Wir hatten so einen Anbau geplant an so ein relativ unprätentiöses Siedlungshaus. Und das hatten jetzt quasi die Enkel übernommen. Und wir haben diesen Entwurf gemacht und wirklich ein ganz filigranes, leichtes Tragwerk da dran gesetzt mit ganz viel Glas. Und es war so schön, weil dann der Bauherr wirklich meinte, so, es haben ganz viele in der Familie fast so Tränen in die Augen bekommen, weil immer noch alles klar, hat er wirklich so beschrieben, weil immer noch das Haus der Großeltern sichtbar war, aber trotzdem was Neues passiert ist. Und das finden wir dann wirklich, ja, so einen tollen Moment, wenn man sowas wirklich auslösen kann und Leute berührt und es eben nicht nur ein Entwurf ist, der dann alle Anforderungen abhakt und das Raumprogramm schafft, sondern irgendwie noch mehr kann. Und natürlich spielt man da immer mit, ja, man hat ja immer auch einen sehr privaten Zugang, wenn man die Lebensräume prägt oder entwirft von Menschen. Und es fasziniert uns immer wieder. Und es ist natürlich das Schönste, wenn man dann sowas auslösen kann.
Also Emotionen spielen eine große Rolle bei euren Entwürfen.
Ja, das kann man so sagen. Und vielleicht nochmal, ja, weil du auch eben nochmal gefragt hast, wie kam das auch nochmal mit der Tankstelle und dieser Bau da in der Lagerhalle und so. Da glaube ich, das ist eben ein bisschen zu kurz gekommen. Das war auch am Anfang in diesem Wettbewerb, das haben wir über Perspektiven quasi für uns entscheiden können. Also natürlich gab es Grundrisse und Schnitte so, klar, damit der Bauherr versteht, wo seine Treppe ist und so. Aber im Endeffekt waren es die Bilder, die ihn überzeugt haben und eine Loggia, die wir ihm angeboten haben, wo er sich vorstellen konnte, da immer zu stehen, zu rauchen und sein 3-Euro-Würstchen zu grillen zum Feierabend und so. Und das hat ihn so glücklich gemacht, dass er das cool fand und dass er uns dann auch sein Vertrauen geschenkt hat. Und das ist ja auch die Frage am Anfang, so wieso sollte jemand mit uns bauen? Ja. Also gerade auch so junge Architekten, wieso? Also du stehst da ohne Hose und hast vielleicht im Idealfall noch ein schön zusammengeschustertes Portfolio, was aber meistens oder so, wenn man startet, natürlich nicht voll ist mit gebauten Projekten. So kann ja gar nicht. Mhm. Und dieser Bauherr, dieser Mensch hat irgendwie Vertrauen gefunden zu uns, obwohl wir uns ja gar nicht kannten, und hat uns einfach gesagt, oder ja, hat einfach uns losgeschickt und gesagt, ja, nee, ihr macht das so. Und ja, das ist das Tolle dann auch zu merken, irgendwie, da muss es aber auch so einen Link geben. Das ist ja auch was Zwischenmenschliches, wo es fast so funken muss, wo die Person sagt, cool, da steht man dann so vor ihm, kann ihm nur sagen, dass man es bestmöglich macht und dass es alles schön wird, mehr kann man nicht tun.
Ja.
Und er hat dazu gesagt und das funktioniert und auch jetzt seit einiger Zeit schon und das ist sehr spannend.
Also ihr konntet auch durch Visualisierung überzeugen, dass man eine Idee rüberbringt, dass er sich selbst da eventuell stehen sieht. Nächster Step wäre ja dann, wie im Vorgespräch schon angedeutet, die Oculus Rift Brillen. könnt ihr euch vorstellen, damit zu arbeiten? Habt ihr dann beide die auf und steht dann da zu dritt mit dem Bauherrn?
Ich glaube, als Werkzeug fänden wir das schon spannend, auch gerade, weil man dann natürlich das nochmal viel besser zeigen könnte in der vollen Pracht. Aber
es gäbe vielleicht den einen oder anderen Bauherrn, der sagt, der brauche ich ja gar nicht mehr bauen. Ne? Ich habe ja hier so eine coole Oculus Rift Brille.
Ja.
So, da kommt schon der, da kommt schon die nächste Frage. Guter Punkt. In welche Richtung steuert Architektur? Bauen wir irgendwann überhaupt noch oder sitzen wir alle zu Hause mit den Brillen auf und designen unsere kleine Hütte selbst?
Ja, wir denken ja, dass der Raum und dass der reale Raum nicht verschwinden wird mit der ganzen Haptik und mit dem Fühlen und vielleicht auch zu dem Imperfekten. Das ist einfach, dass der Mensch so diese Erfahrung braucht. Aber wir glauben, es gibt so trotzdem Dinge, die werden sich ganz doll verändern, die sind jetzt schon dabei, sich zu verändern. Und auch in unseren Projekten merken wir, dass so wie unsere Eltern oder jetzt auch meine Eltern leben und gebaut haben und dass sich jeder sein Einfamilienhaus baut auf dem kleinen Grundstück, dass das einfach auch nicht mehr die Zukunft sein wird. Und das finden wir noch viel spannender. Also wir werden sich Grundrisse ändern, wir werden sich Lebensformen ändern, Gesellschaft. Und das hat dann natürlich auch eine riesen Auswirkung auf die Architektur. Also gerade jetzt planen wir oder mehr Generationenhaus in der Nähe von Hannover, wo wieder so 9 Personen unter einem Dach leben. Was wir so spannend finden, weil dann plötzlich mal wieder alles durcheinander gewürfelt wird. Braucht man denn wirklich diese starre Einteilung in Schlafzimmer, Arbeiten? Wir wissen ja alle, so das Haus, das deutsche Einfamilienhaus sieht eigentlich immer gleich aus. Unten oben Essen, man kann überall reinkommen und findet sich eigentlich zurecht.
Ja, vor allem hat man ganz viel Platz im Keller und im Dachboden, um Zeug, was man nicht braucht, zu verstauen.
Genau.
Ne? Ja.
Und das finden wir so spannend. Wie kann man das denn auflösen? Und wie könnte man Wohnformen anders generieren? Weil man merkt ja auch jetzt, ist irgendwie so richtig, hat es ja nicht funktioniert, dass da jeder sein eigenes, die eigenen 4 Traumwände bauen kann und das am besten noch mit einem Fertighaus, das ja irgendwie 200.000 Euro kostet, weil das ja, man trotzdem da allein drin sitzt, jemand sind die Kinder weg und alles ist viel zu groß. Und solche Prozesse und dann auch Veränderungen über die Zeit zu denken, was ist mit einer Familie, die sich trennt, die wieder neu zusammenfindet und kann das einen Grundriss auch ab und kann sich einen Grundriss in ein Haus verändern, das finden wir so total spannend, eben diese Überlegung.
Also ist die Idee, dass jetzt jeder in seinem kleinen Kämmerlein sitzt und sich dann irgendwie per Avatar im Wohnzimmer trifft, ausgeschlossen für euch?
Ach, wir wollen es gar nicht ausschließen und ich denke, das wird auch, es wird in Teilen auch so kommen und ist ja auch schon teilweise so. Also wenn man sich so ein bisschen so die Entwicklung der Gesellschaft anschaut und so ein bisschen die Tendenzen, da muss man ja schon attestieren, also jetzt vielleicht nicht vom technischen Aspekt, aber so vom sozial-kulturellen Aspekt ist es, glaube ich, schon teilweise so. Und ja, da ist, glaube ich, auch so, ist die Architektenschaft gefragt, wie wir dazu auch eine Antwort leisten können, dass sich das auch vielleicht verändert, beziehungsweise wie, also dass man auch aufzeigt, dass es auch anders geht. Und ein bisschen ist es, genau, das Mehrgenerationenwohnen ist die Antithese zum Avatar zu Hause im Betonbunker, ne?
So. Ja.
Man merkt vielleicht auch, wie die Leute wieder so auch dieses gemeinsame Suchen und auch so einen gemeinsamen Raum, weil man ja jetzt gemerkt hat, durch sämtliche Beschränkungen, zumindest hier in Berlin, die Krüppchen im Mauerpark, die waren immer da und ich glaube, jeder nach anderthalb Jahren Pandemie und Zoom-Meetings zu Hause und am Anfang war es irgendwie entspannt, sehnt sich jetzt schon auch nach realen Orten des Treffens und die man wieder fühlen kann und wo man ausgehen kann, wo man auch so, also in die man sich so flüchten kann. Ich glaube, dieses rein digitale, das läuft vielleicht in Zukunft auch so parallel, aber es wird, glaube ich, immer noch einen Ort in der Realität geben, an dem man sich dann
und Wie bereiten wir uns auf Artificial Intelligence vor? Also, das ist ja schon ziemlich weit fortgeschritten. Und wie können wir uns selbst wappnen oder können wir das überhaupt, dass wir nicht irgendwann alle ersetzt werden? Mit einem kleinen Roboter, der keine Fehler macht. Also was können wir, was müssen wir können, dass wir überleben als Architekten quasi?
Also vielleicht ist so ein bisschen dieser Punkt, dass man jemanden berührt, für uns ja auch so ein bisschen die Antwort auf die Frage. Also ich wüsste jetzt nicht,
wie... Aber meinst du nicht, man kann auch irgendwann Gefühle und Emotionen lernen?
Man kann das schon lernen, aber es ist ja dann ein Zusammenspiel von Berechnungen.
Ja, es ist eine Lüge.
Ja, es ist nicht die Person, die vor mir steht und die ja meint, mich einschätzen zu können, sondern es ist ja eine Maschine, der wird was gesagt und die natürlich antizipiert, ist klar. Aber ich glaube, diese Kernaufgabe des Architekten, also sich irgendwas auszudenken, wie das auszusehen hat, das kann natürlich irgendwie auch ein Computer, dem kann man ja gewisse Sachen sagen und dann kann er die berechnen und Grundrisse durchrechnen und so. Aber jetzt wirklich was konzipieren, also so ein Gebäude als in Gänze und das jetzt wirklich auch mit den Projektbeteiligten zu entwickeln, das traue ich einer Maschine nicht zu. Und da glaube ich auch, müssen wir uns als Architekten erstmal nicht die Sorgen machen, dass wir da komplett überflüssig werden. Nichtsdestotrotz ist ja schon auch die Entwicklung dahingehend, dadurch, dass alles komplexer wird, auch am Bauen und auch gerade an großen Projekten, mit denen wir jetzt gerade nicht so beschäftigt sind, aber so diese Tendenz ist ja dahingehend. Und ich glaube, da gibt es auch schon Aspekte, wo man sagen kann, hey, da macht jetzt AI Sinn, da kann ich was outsourcen, wo ich dann nicht nachmittags noch selber wieder irgendwie 500 Fenster anpasse oder irgendwas. Ja. Also das glaube ich total. Aber ich glaube, der Architekt, und das ist vielleicht, also so stelle ich es mir jetzt gerade vor, dass der Architekt vielleicht auch die Aufgabe hat, zu kontrollieren, wo er die AI einsetzt und nicht, dass jemand kommt und sagt, ey, Architekt, wir brauchen dich gar nicht mehr, weil jetzt ist hier diese Engine ist am Start und die macht das alles.
Und wie können wir das machen? Also
ich stelle es mir zumindest so vor, ich meine, wir wissen es ja nicht, aber ich stelle es mir jetzt so vor, dass man weiß, was so passiert, dass man irgendwie auch informiert ist über die Entwicklung. Es ist ja auch, muss ja politisch auch gewollt sein, dass sowas passiert. Und also ich glaube, da muss man sich zu positionieren und selbst eine Haltung zu entwickeln, ob man das denn möchte, auch für sich oder nicht.
Und du hast es gerade angesprochen, die Gebäude werden immer komplexer. Ob das Sinn macht oder nicht, ist dahingestellt. Aber also da wird immer mehr Dämmung vorgeklemmt und man fragt sich, wozu? Wird alles in China hergestellt? Naja. Ja,
was dann nicht hier ankommt. Und
genau.
Nein, das sind ganz fragwürdige Tendenzen.
Das sind wirklich fragwürdige Tendenzen. Wir haben einen Wahnsinns-Fassadenaufbau dann auf einmal. Wegen irgendwelchen Öko-Vorschriften, was eigentlich hinten raus absolut nichts bringt, weil es einfach nur Umweltverschmutzung ist am Ende.
Ja, und was auch zu kurz gedacht ist.
Ja,
weil
es
auch
ist wirklich viel zu kurz gedacht.
Ja.
Deswegen
muss
Architektur wieder dümmer werden. Also müssen wir es zurück zur absoluten Basic zurückführen und was wäre das?
Also ich glaube, ich würde es anders formulieren. Ich finde, dumm ist ja so ein bisschen abwertend. Das ist ja so ein bisschen negativ konnotiert. Auch mit der Technik ist ja, wenn man so will, wäre ja das Gebäude auch dumm, weil die Technik weiß es ja auch nicht, sondern es ist ja einfach nur Nullen und Einsen. Ich glaube aber, dass es den Gebäuden und auch den Nutzern gut tut, wenn man die Technik auf ein gesundes Maß zurückführt. Also auch unsere Erfahrung in den Büros vorher war schon auch die, wo auch Bauherren, gerade die öffentliche Hand, die auch viele Schulen baut und auch Bibliotheken, wo dann auch so eine Hochbauverwaltung in Süddeutschland einfach nur noch die Hände über dem Kopf zusammenschlägt, weil die sagen, wir kriegen diese Gebäudetechnik nicht mehr in den Griff hier. Und wenn man mal den Geist aus der Flasche gelassen hat, dann kriegt man den nicht mehr eingefangen. Und die sagen halt mittlerweile, die verbauen diese ganze Gebäudeautomation, ist einfach verboten, haben die rausgeschmissen. So ist es, das funktioniert nicht für die, weil sie sagen, die machen uns dann, also die betreuen ja dann auch die Schulen, deswegen haben die einen guten Einblick und können das wirklich auch behaupten. Also die stellen nicht ein Ding hin und sind dann weg, sondern die haben dann quasi den Stress mit den ganzen Wartungsfirmen und müssen sich mit denen dann rumschlagen, weil der Hausmeister halt 10-mal in der Woche anruft und sagt, er kriegt das blöde Fenster im 3. OG nicht zu, weil die Klappe klemmt oder so. Und das ist halt so ein Punkt, glaube ich, wo man aufpassen muss, dass man da nicht auch wirklich den Überblick verliert.
Das stimmt. Hinsichtlich der aktuellen Lage frage ich mich, gibt es in Zukunft noch Bauvorhaben für große Menschenansammlungen? Oder wird das auch findet da eine soziale Umdenke statt? Theater, Universitäten lernen wir alle zu Hause und es gibt nur vielleicht 1-2 Mal in der Woche ein Treffen? Oder kommen wir direkt wieder zurück zum Normal, was wir vor der Pandemie hatten?
Die Frage ist ja immer auch, ist normal gut und was war denn das Normal? entwickelt sich nicht einfach immer alles weiter? Und ich glaube, viele Sachen sind eine gute Möglichkeit, auch vielleicht für Leute, die das auch gar nicht, die auch darunter gelitten haben, vielleicht auch immer unter dieser Masse und die sich im Hörsaal nie konzentrieren konnten zum Beispiel, die das jetzt total schätzen, vielleicht auch mal ruhig von zu Hause eine Vorlesung zu hören oder wenn man noch kein WG-Zimmer in der total überfüllten Stadt gefunden hat, kann man trotzdem dabei sein. Das finde ich gut, aber ich glaube, einfach, dass die Menschen Bedürfnis nach Nähe haben und auch sowas unkontrolliertem oder nach Räumen des Zusammenseins, also diesem gemeinsamen Erleben. Deswegen glauben wir da fest dran, dass es diese Orte geben wird und dass sich anderweitig bestimmt Veränderungen daraus ergeben, dass man nicht mehr unbedingt kalkulieren muss, wie nah man vom Arbeitsplatz entfernt wohnt. Das ist dieses Remote-Arbeiten bestimmt auch eine Entwicklung haben wird darauf, wie wir wohnen, dass vielleicht auch die Stadt nicht mehr so ganz attraktiv ist, wenn dann natürlich hier alles teuer ist und dicht und laut und dann viele sich vorstellen können, naja, wenn ich eh viel über Zoom arbeiten kann, dann zieht es mich vielleicht doch ins brandenburgische Umland. Also das merken wir auch ganz extrem, auch einfach an den Anfragen, die wir jetzt bekommen und an den Bauaufgaben, dass sich da viele verabschieden, glaube ich, gerade aus dem Ideal der Stadt und des ganz durchmischten urbanen Lebens und die sagen, okay, das ist vielleicht eine Folge von Corona. Wir können einfach ein bisschen entspannter das Ganze angehen mit Arbeitsweg und Wohnort.
Aber ich glaube, der Mensch ist ja schon auch ein Herdentier und das ist ja was jetzt auch auffällt, dass dass das fehlt, ne? Also auch Versammlungen fehlen und Menschenansammlungen fehlen und ich glaube nicht, wenn man jetzt mal so auch so die Geschichte des Bauens anguckt, dann ist ja jetzt die Pandemie ein Aspekt dessen und ist ja wahrscheinlich dann auch geschichtlich später einzuordnen, ein sehr, sehr kurzer Abschnitt. Mhm. Und ich glaube nicht, dass das die Macht hat, auch so alt hergebrachte Typologien in Frage zu stellen. Ich glaube, es ist eher wahrscheinlich jetzt die Frage, wie wir damit umgehen. Also jetzt gerade in Berlin, das wohlbekannte Berghain, das wird ja nicht Ende des Jahres, also eine Riesendiskothek, wird ja nicht wieder aufmachen und dann stehen da wieder alle schwitzend nebeneinander. Also das kann man sich ja irgendwie auch schwer vorstellen. So, aber andererseits ist dann die Frage, ja, aber wann wird es denn mal wieder aufmachen? Genau. Oder wann kann man denn feiern gehen? Und also da kann ich mir persönlich fast besser vorstellen, wieder in die Oper zu gehen oder ins Theater. Das gab es ja auch schon wieder in Testläufen, weil da kann ich den Abstand erhöhen. Aber an so Orte im Nachtleben, das fällt mir gerade schwer irgendwie.
Eine Antwort habt ihr auch nicht, ne? Wie das dann ablaufen würde, könnte. Vielleicht gibt es nur eine bestimmte Anzahl an Leuten, aber dann gibt es ja wieder auch, wer entscheidet, wer da rein darf und wer nicht.
Ja, und auch die Leute würden, glaube ich, ja doch wieder in einer Ecke nebeneinander stehen und tanzen, weil man möchte ja beisammen sein, sonst muss ich da ja nicht hingehen. Und das ist ja wie in einer WG-Party in der Küche, so Riesenwohnung, alles in der Küche. Also, ne, weil es da eng ist und dicht ist und man lernt sich kennen und steht aufeinander und kommt zu guten Gesprächen. Und deswegen, also das ist, glaube ich, das führt zu nichts. Die Frage wird wirklich ja sein, wie wir dann immunologisch irgendwie darauf reagieren oder dann braucht man halt einen Test oder so wie gestern, dann, hallo, sind Sie getestet? Ja, nein, vielleicht. Also das finde ich schon schwierig, mir vorzustellen. Mhm.
Mit welchem Programm zeichnet ihr? Das habe ich völlig vergessen zu fragen.
Wir zeichnen mit Archicad eigentlich alles, ja.
Genau.
Und dann fangt ihr auch an mit BIM oder ist das noch kein Thema?
Sollten wir wahrscheinlich sagen, aber machen wir noch nicht. Nein, also die Vorteile sind klar auf der Hand, aber tatsächlich lässt es einfach gerade unsere Zeit nicht zu, uns dann noch quasi nach Feierabend uns damit noch zu beschäftigen. Bisher sind wir nicht so weit, dass wir sagen können, wir können es sicher benutzen. Aber es ist ein total gutes Tool, auch wieder zum gewissen Punkt, aber es macht total Sinn, das zu können.
Wir sind schon bei der letzten Frage angelangt. Was ist für euch persönlich Architektur?
Wir können es nämlich nur für uns ganz persönlich beantworten. Das ist einfach so unsere große Leidenschaft, die wir glücklicherweise zum Beruf machen durften. Worüber wir echt trotz der ganzen Schwierigkeiten auch immer sehr glücklich sind, wo wir einfach hoffen, dass wir das noch ganz lange machen können und ja, finden es einfach ja, den besten Beruf, den es gibt, die beste Berufung.
Ja, sehr schöne Antwort.
Dazu kann ich gar nichts mehr
okay.
ergänzen.
Alles gesagt. Es ist alles gesagt.
Es ist alles gesagt.
Dann bedanke ich mich ganz herzlich, dass ihr euch Zeit genommen habt am Samstagnachmittag. Und ich fand es sehr schön. Vielen Dank.
Sehr gerne. Danke dir, Therese, für die Einladung. Haben uns sehr gefreut, dabei sein zu können und finden das Format toll.
Vielen Dank. Das
ja,
freut mich.
Ich bin sehr gespannt auf die weiteren Folgen.
Wir bleiben Fan.
Das war's leider schon wieder für diese Woche mit What's Next? Rethinking Architecture. Ich hatte sehr viel Spaß in diesem Interview. Ich möchte mich nochmal ganz herzlich bei Christina und Julian bedanken, dass sie sich Zeit genommen haben. Es war super interessant und wir können das auch gerne nochmal wiederholen. Ich hätte mich noch stundenlang weiter unterhalten können. Ich würde mich wie immer über Anregungen, Kommentare, Kritik freuen und hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich. Und bis zum nächsten Mal bei What's Next. Ciao, ciao.